Stell dir vor, du schaust dir mit anderen Freunden Fotos an und plötzlich staunt da einer. Wie? So siehst du aus und du staunst auch. Moment mal, wie so sehe ich aus? Das Foto ist noch gar nicht so sehr alt und irgendwie nagt das jetzt an dir. Tatsächlich, du bist wirklich irgendwie doch ein bisschen unglücklich getroffen. Und bislang fandest du dieses Foto ganz schön und jetzt beschließt du, du wirst dieses Foto nie mehr zeigen. Kennst du das? Wir scheinen nicht immer im Bilde zu sein über uns selber. Wir scheinen nicht immer genau zu wissen, wer wir sind, wie wir tatsächlich aussehen, wie wir auf andere Leute wirken. Wir sind unsicher. Wir sind verunsichert. Wir sind, manchmal können wir gar nicht genau sagen, was wir eigentlich tatsächlich sind. Und nun ganz persönlich, wer bist du? Wer bist du? Bist du die Summe deiner Gene? Bist du das Produkt deiner Erziehung? Bist du das, was Lehrer und Erzieher und Meister, Ausbilder aus dir gemacht haben? Oder bist du vielleicht das, was du aus dir selber gemacht hast? Ich habe eine richtig gute Antwort gefunden. Und die Antwort auf die Frage, wer bist du, die finden wir in der Bibel. Und ich lese uns aus dem zweiten Teil der Bibel, aus dem Neuen Testament, Gottes Wort aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Da sagt Petrus: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Die erste Antwort ist richtig gut. Die erste Antwort lautet, ihr seid. Wir werden interessanterweise in der Mehrzahl angesprochen und das tut schon mal richtig gut. Wir sind nicht allein. Du steckst nicht alleine in dieser Welt, irgendwo verloren in deinen Ideen und in deinen Fragen und in fragwürdigen Dingen, die dir geschehen sind. Du steckst nicht allein. Wir sind nicht allein. Das, was wir sind, das sind wir. Wir sind das gemeinsam. Wir empfinden unser Leben als sinnvoll. Und wir erleben unser Leben als nützlich, wenn wir unser Leben nützlich und sinnvoll für andere Menschen leben. Wir wollen für jemanden da sein und wir wollen, dass irgendjemand merkt, dass wir da sind. Das ist ganz schlecht, wenn du in einer Gruppe von Menschen bist. Du wirst schlicht und ergreifend immer übersehen. Wir wollen nicht übersehen werden. Wir wollen merken, dass Menschen merken, dass wir da sind. Wir kriegen die Krise, wenn wir zur Meinung gelangen, mich braucht hier keiner. Und der Satz, lasst mich doch endlich mal in Ruhe, ist eigentlich auch nur der Aufschrei, hey, ich fühle mich von euch nicht verstanden. Wir wollen verstanden werden. Wir wollen angenommen sein. Wir wollen angenommen sein, so wie wir sind. Und zwar wir alle, ohne Ausnahme. Woran liegt das, dass wir als Solisten, als Einzelkämpfer irgendwie eigentlich nicht leben können und auch nicht glücklich sind? Der Grund liegt in unserer Gottes-Ebenbildlichkeit. Gott hat uns so geschaffen. Wir sind Geschöpfe Gottes und Gott ist voller Kommunikation, voller Beziehungen. Er kommuniziert in der Trinität, lasst uns Menschen machen. Und er kommuniziert mit der von ihm geschaffenen sichtbaren und unsichtbaren Welt. Gott kann gar nicht anders, als in Beziehung zu leben und seine Menschen, die ihn gemacht haben, die er gemacht hat, die können auch nicht anders, als in Beziehung zu leben. Wir sind auf Kommunikation, wir sind auf Beziehung, wir sind auf Gemeinschaft hin angelegt. Wir sind Beziehungs- und Gemeinschaftsmenschen, jeder von uns. Welche Beziehung wird denn hier angesprochen? Ich lese uns aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Korintherbrief. Paulus schreibt diesen Brief an die Christen in Korinth. 1. Korinther 12, Vers 13, da schreibt Paulus: Wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Zunächst geht es einfach nur mit Gemeinschaft der Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Es geht um die Gemeinde. Wir sind hineingesetzt in Gemeinschaft, in Gemeinde. Und hier ist der Raum, wo wir gebraucht werden. Hier ist der Raum, wo jeder tatsächlich zu Hause ist. Hier ist der Raum, wo jeder hingehört, wo jeder gehört wird, wo jeder geachtet wird, wo jeder einfach unverwechselbar er selber sein kann und wo wir die Erfahrung machen können, ich bin wichtig. Wo wir die Erfahrung machen können, ich werde gebraucht. Hier ist der Raum, wo du die Erfahrung machen kannst, hey, es fällt auf jeden Fall unbedingt auf, dass ich da bin. Ihr seid, in diese zwei Sätze, ihr seid, da gehört jeder hinein, der zu Jesus gehört. Jeder, der zu Jesus gehört. Und da steht tatsächlich niemand am Rand. Keiner muss sich am Rand gesetzt fühlen, ausgesetzt, ausgegrenzt fühlen. Petrus sagt, hey, ihr seid, jeder von euch ist. Das bedeutet, da ist jeder wichtig. Da ist wirklich jeder geachtet. Und wirklich jeder wertgeschätzt in der Gemeinde. Unabhängig von Geschlecht, unabhängig von Alter, unabhängig von Herkunft, unabhängig von der Bildung. Hier braucht niemand zu denken, hey, ich kann nichts, ich bin völlig unbegabt. Hier ist jeder mit Gottes Geist erfüllt. Gemeinde ist so sehr wichtig und richtig der Ort, wo du als Persönlichkeit aufblühen kannst, wo du zu Hause bist, wo du durchatmen kannst, wo du sagen kannst, hier kann ich sein, wie ich bin, ich brauche mich nicht vor dem anderen Menschen zu fürchten. Ich brauche mich nicht zu fürchten, einen Fehler zu machen. Du bist wichtig, gut, dass du da bist. Wir sind mit demselben Geist gefüllt. Wer bin ich? Wir sind Beziehungsmenschen. Das ist unsere erste Bestimmung. Wir sind Beziehungsmenschen. Jeder von uns ist Beziehungsmensch. Das bedeutet, wir gehören in die Beziehung zu Gott. Gott möchte unbedingt, dass du in dieser Beziehung zu ihm lebst. Gott möchte unbedingt, dass du ihm vertraust. Er sucht Beziehung zu dir. Das ist mehr als Bibelworte auswendig zu wissen. Das ist mehr als irgendwie Glaubensinhalte zu lernen. Gott möchte dich in einer Beziehung haben, die geprägt ist von Liebe, von Wertschätzung, von Achtung und zwar gegenseitig. Und darum sagt Jesus, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Er ist unser Vater, nicht irgendein fremder Gott irgendwo, sondern unser Vater. Und es ist gut, wenn du das lernst, dir angewöhnst, das zulässt, auch so tatsächlich zu Hause zu beten, das Vater wirklich auszusprechen und zu lernen, dieser Gott im Himmel ist mein Vater, mein Versorger, aber er ist auch unser Vater, unser Versorger. Er ist für uns da. Wir gehören in die Beziehung zu Gott und wir gehören in die Beziehung zu anderen Christen. Das ist so gut. Gott stellt uns in die Beziehung zu anderen Menschen. Keiner muss alleine sein, keiner soll alleine sein. Keiner soll irgendwie sagen, hey, mich mag einer, ich bin irgendwie so ein komischer Typ, das war in der Schule schon so und das war in der Ausbildung so, ich bin irgendwie so ein Einzelgänger und in der Gemeinde ist das eben auch so. Nein, es ist nicht. In der Gemeinde ist es nicht so. Niemand soll alleine stehen. Niemand soll alleine sein. Wir gehören hinein in die Beziehung zu anderen Christen. Es kann einfach nicht sein, dass du sagst, nee, ich brauche keinen. Meine Beziehung zu Gott ist gut und das reicht mir. Das reicht nicht. Gott hat uns zu Beziehungsmenschen erschaffen, in die Beziehung zu Gott und in die Beziehung zu anderen Christen. Wir gehören hinein in die Gemeinde. Unbedingt. Wir müssen irgendwann sagen können, das ist meine Gemeinde. Hier gehöre ich hin. Dazu gehört das, dass man sich den Gottesdienst anschaut, Hauskreise anguckt, sieht, wie die miteinander beten, wie die miteinander umgehen. Irgendwann ist man ja nur Freund, erst Gast und dann Freund, aber irgendwann gehört man dazu. Irgendwann wirst du dazugehören und sagen können, das ist meine Gemeinde, Christusgemeinde, das bin ich, das bist du und du und du. Wir sind gemeinsam Gemeinde. Hier werden wir gebraucht und hier sind wir unverwechselbar, unverwechselbar. Das heißt, du wirst nicht für deinen Bruder ewig gehalten, wurde ewig für meinen Zwillingsbruder gehalten. Hier bist du nicht irgendwie eine Absiebperson, irgendwie ein Double von irgendjemandem, sondern du bist eine Persönlichkeit und in der Gemeinde wirst du geachtet als Persönlichkeit, so wie du bist. Und du musst nicht erst irgendwie werden, damit du hier in der Gemeinde ankommen kannst, sondern in der Gemeinde, in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu Christen, in der Beziehung zur Gemeinde, kannst und darfst und sollst du so sein, wie du bist. Hier sind wir unverwechselbar. Hier ist jeder wichtig, als Person und in jedem Alter. Komisch, als Jugendlicher denkt man oft, die brauchen mich nicht. Doch, wir brauchen euch unbedingt. Und am anderen Ende, die Alten sagen auch, hier braucht mich keiner. Doch, auch unbedingt. Grenz dich nicht aus, weder als Junger noch als Alter noch als Mittelalter. Wir wollen dich nicht ausgrenzen. Und grenz dich nicht aus. Wir sind Beziehungsmenschen. Das ist unsere erste Bestimmung. Und Gott möchte dich als Persönlichkeit heilen, damit du Beziehungen zulassen kannst. Und wenn Gott dir nahe kommt, wenn du Gottes Nähe zulässt, und er kommt dir sehr freundlich nahe, dann wird seine Seele gesund. Und du kannst es auch zulassen, dass andere Menschen dir nahe kommen. Wer bin ich? Die zweite Antwort lautet, und ich lese wieder 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Die zweite Bestimmung für jeden, wirklich für jeden von uns, ob du hier in der Gemeinde gerade sitzt im Gottesdienst oder bei YouTube dir den Gottesdienst ansiehst und zu Hause mit Gottesdienst feierst, die zweite Bestimmung unseres Lebens liegt nach dem Bibelwort in unserer Auserwählung. Und Petrus sagt, ihr seid. Das bedeutet, jeder ist von Gott auserwählt. Jeder, der hier sitzt, jeder. Du bist von Gott auserwählt. Das kannst du mal ganz leise für dich selber sprechen. Ich bin von Gott auserwählt. Ich bin von Gott auserwählt. Ein ganz positiver, schöner Satz. Ich bin. Ich bin wer? Ich bin von Gott auserwählt. Petrus sagt das aber viel schöner. Er sagt, ihr seid. Also jeder. Jeder, der hier sitzt, ist von Gott auserwählt. Auserwählt, wenn du magst, kannst du ja mal rumgucken, wie die Auserwählten von Gott aussehen. So sehen von Gott auserwählte Menschen aus. Jeder, der hier sitzt, ohne Ausnahme, richtig gut. Was heißt das? Was heißt das? Du bist nicht einfach ein bunter Vogel oder der andere ist ein bunter Vogel, sondern wir sind auserwählte heute. Wir sind auserwählt. Was bedeutet das? Das bedeutet, unser Leben hat eine Regie. Unser Leben hat eine Regie. Meins und deins hat eine Regie. Und der Zufall ist nicht der Regisseur. Unser Leben hat eine Regie. Unser Leben hat einen Regisseur. Das heißt, wir kommen nicht aus dem Niemandsland, von irgendwo. Und wir gehen auch nicht in ein Niemandsland hin, irgendwo hin. Vor der Schöpfung hat Gott an uns gedacht. Nimm das ganz persönlich für dich. Vor der Schöpfung hat Gott an dich gedacht. Vor der Schöpfung. Ich weiß nicht, was du von dir selber hältst. Vor der Schöpfung hat Gott an dich gedacht. Und Gott hat eine enorm hohe Meinung von dir. Eine enorm hohe Meinung von dir. Du bist sein Geschöpf. Du bist sein Geschöpf, von ihm gewollt. Und Petrus sagt das den Christen. Ihr seid das. Ihr seid von ihm auserwählt. Also es sitzen hier nicht nur einige wenige Auserwählte. So kommt dann das manchmal in der Gesellschaft vor. Da gibt es Auserwählte, Randsiedler und Verlierer. Und Petrus sagt, in der Gemeinde ist das total anders. In seinem Reich ist das total anders. Ausgegrenzt kannst du vergessen. Randsiedler kannst du vergessen. Verlierer kannst du vergessen. Du bist auserwählt, handverlesen. Vielleicht sagst du dir mal das jetzt an deinem Platz im Stillen. Ich bin auserwählt von Gott. Ich bin von Gott handverlesen. Das ist wieder mal so ein Spruch für den Spiegel morgens oder abends oder mittags, wenn was schiefgelaufen ist und du kannst dich einfach nicht leiden. Dann solltest du nicht auf deine Gefühle achten und auch nicht auf die Worte, die andere Menschen zu dir sprechen oder sprachen. Die Wahrheit ist, du bist auserwählt. Ein Auserwählter Gottes. Du bist handverlesen von Gott. Sein Gedanke. Was ist sein Gedanke davon? Was ist sein Gedanke für dich? Der Gedanke für uns ist, aus uns soll etwas werden zur Ehre Gottes. Aus uns soll etwas werden zur Ehre Gottes. Aus uns soll etwas werden zur Ehre Gottes. Hast du das verstanden? Vielleicht hast du dir ja selber gesagt, aus mir ist nichts geworden. Vielleicht haben aber auch andere Menschen zu dir gesagt, aus dir ist nichts geworden. Vielleicht haben aber auch dein Vater oder deine Mutter zu dir gesagt, aus dir wird nie was. Wenn du weitermachst, aus dir wird nie was. Und jetzt sitzt du hier und sagst, die hatten recht. Hatten sie nicht. Gottes Wort, das dich heilt, ist, aus uns soll etwas werden zu seiner Ehre. Aus dir soll etwas werden zur Gottes Ehre. Das heißt, du bist nicht fertig, ob du 86 bist oder 13. Du bist nicht fertig. Du bist nicht festgelegt. Auch nicht mit 60 und 61, wenn du das Gefühl hast, jetzt brauchen die mich eigentlich im Betrieb nicht mehr. Auch nicht mit 58 oder 56, wenn die dich raushauen wollen. Dein Leben ist nicht beendet. Deine Lebensplanung ist nicht beendet. Die Perspektive für dein Leben ist noch lange nicht zu Ende. Gott sagt dir, aus dir soll etwas werden zur Ehre Gottes. Und wenn er das sagt, dann wird das auch passieren, weil er der Anfänger ist und weil er der Anfänger ist. Gott sagt dir nicht schon wieder heute Morgen, streng dich an, sagt er nicht, sondern er sagt, hey, ihr seid Gemeinschaftsmenschen, Beziehungsmenschen, gebaut auf die Beziehung zu Gott hin, ihr seid auserwählt, jeder, ohne Ausnahme, jeder. Sein Gedanke für uns ist, aus uns soll etwas werden zu seiner Ehre. Wo habe ich das her? Aus der Bibel. Paulus schreibt das an die Christen in Ephesus. In der Bibel stehen so viele schöne Sachen. Ich lese uns aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, ab Vers 4. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan. Und so gefiel es ihm. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Das Wissen um die Regie Gottes in unserem Leben verändert unser Leben. Wir wissen, wo wir herkommen, und wir wissen, wo wir hingehen, und wir wissen, wer unser Leben in seiner Hand hat. Du darfst diese Vokabel Zufall vergessen. Der Zufall regiert nicht über dein Leben. Wir empfangen Zuversicht, die über den Tod hinausreicht. Gott führt Regie. Er ist der Regisseur deines Lebens. Wer bin ich? Wir sind von Gott auserwählt. Auserwählt zu einem sinnvollen Leben zu seiner Ehre bis in alle Ewigkeit. Das ist enorm. Wer bin ich? Die dritte Antwort lautet, und ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Petrus sagt, ihr seid das königliche Priestertum. Petrus setzt noch eins drauf und sagt, Leute, Könige herrschen. Ihr seid zum Herrschen berufen. Zum Herrschen. Petrus sagt, wir sind Herrschende. Wir sind Herrschende. Was bedeutet das für uns? Paulus drückt das so aus in seinem Brief an die Christen in Rom im 8. Kapitel. Das eine aber wissen wir. Wir können das wissen. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zu neuem Leben erwählt hat. Wir haben gerade herausbekommen, wir sind erwählte Leute. Wir sind von Gott erwählt. Das ist gar keine Frage über deinem Leben. Da das so ist, können wir heute Morgen lernen, hey, wir sollen herrschen. Wir sollen herrschen. Unter Berufung auf Jesus dürfen wir den Situationen, Menschen und Mächten, die uns zu schaffen machen, gebieten, uns zum Besten zu dienen. Du sollst nicht unter deiner Situation einfach leiden und ächzen oder fliehen, sondern Gottes Wort sagt, hey, diese Situation müssen dir dienen, umgekehrt. Du sollst dich nicht dieser Situation geschlagen unterordnen und sagen, ist eben so, sondern du sollst über Situation und Mächte herrschen und sagen, diese blöde Situation soll mir dienen und wird mir dienen zum Guten. Zum Guten, das ist Gottes Wort. Aus diesem Chaos wird was Gutes. Gott wird das so lange schütteln, bis da was Gutes bei rauskommt, aus seiner Sicht und dann auch aus meiner Sicht heraus. Das bedeutet, Beklemmungen und Ängste, die du spürst, Schüchternheit oder Minderwertigkeitsgefühle, wie du sagst, na, ich bin eben schüchtern und naja, ich schlepp mich so mit meinen Minderwertigkeitsgefühlen durch die Gegend. Abhängigkeiten aller Art sind von Jesus her überwindbar. Du musst nicht in deinen Minderwertigkeitsgefühlen stecken bleiben. Du musst nicht in deinen Ängsten stecken bleiben. Du musst nicht dein Leben lang sagen, ich bin eben schüchtern. Du musst nicht dein Leben lang sagen, ich bin so, wie ich bin. Du bist zum Herrschen berufen. Mit Jesus kannst du das und wirst du das überwinden. Paulus, Römer 8, Vers 37. Aber in dem allen überwinden wir weit, weit durch den, der uns geliebt hat. Stell dir so einen Weitspringer vor, der holt ordentlich Anlauf und dann springt der schon mal 7 Meter. Weit, weit. Du sollst nicht an deinen Mauern stecken bleiben. Du sollst nicht in deinen Minderwertigkeitsgefühlen stecken bleiben. Du sollst nicht in dem stecken bleiben, dass du sagst, ich bin eben so. Sondern Petrus sagt, hey, ihr seid Herrschende. Das soll euch zum Guten dienen. In Christus, mit ihm, überwindest du weit. Wer bin ich? Zusammen mit Jesus bin ich ein Überwinder. Wer sind wir? Zusammen mit Jesus sind wir Überwinder. Wir überwinden weit. Wer bin ich? Die vierte Antwort lautet, 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid das königliche Priestertum. Petrus sagt, hey, ihr seid das. Er sagt nicht, ihr werdet das. Er sagt auch nicht, einige von euch, sondern er sagt, hey, ihr seid das. Ein Priester ist ein Mittler, ein Vermittler. Das heißt, wir sind Mittler und Vermittler. Wir interessieren uns für die Ewigkeit des nächsten Menschen, den wir kennen. Wir sehen seine innere und seine äußere Not. Wir sehen nicht nur uns, sondern wir sind Mittler, Vermittler. Wir halten uns nicht mehr damit auf, über Ansichten und Meinungen in der Gesellschaft zu streiten, sondern wir packen an und wir sehen zu, dass es anders wird in Moers, in Rheinberg, in Itzum, in Deutschland, wie auch immer. Du meckerst nicht nur, sondern du bist Vermittler, Zupacker. Wir werden Abhilfe schaffen. Wir packen selbst an, weil mit uns etwas geschehen ist, als wir uns Jesus anvertraut haben. Als wir uns Jesus anvertraut haben, ist mit uns etwas geschehen und das ist eigentlich der Knüller. Petrus sagt, ihr seid das heilige Volk. Ihr seid das heilige Volk. Und damit meint er nicht irgendwelche einzelnen Persönlichkeiten in der Gemeinde, sondern er sagt, hey, ihr, die ihr zu Jesus gehört, ihr seid das heilige Volk. Die fünfte Antwort lautet, wir sind das heilige Volk. Wir. Heilig klingt in vielen Ohren nicht sehr attraktiv. Klingt irgendwie abgehoben, verschroben, klingt von gestern oder klingt so, dass du sagst, das ist so ein hoher Anspruch, bin ich nicht, kann ich nicht. Petrus sagt, ihr seid das heilige Volk. Was bedeutet heilig in der Bibel? Als Mose am Ende des Wüstenzuges das Volk Israel nochmal zusammenrief und ermahnt, Gott treu zu bleiben, dann nennt er dieses Volk, das 40 Jahre lang kreuz und quer durch die Wüste gelaufen ist, das heilige Volk, das Gott sich aus allen Völkern heraus zu seinem Eigentum erwählt hat. Also heilig sein heißt, von Gott beschlagnahmt zu sein. Bedeutet ganz positiv, wir sind von Gott beschlagnahmt. Wir sind sein Eigentum. Gott legt seine Hand auf einen Menschen und erklärt ihn zu seinem Bundespartner. Ihr seid das heilige Volk. Das heißt, Gott legt seine Hand auf dein Leben und sagt, hey, du bist mein Bundespartner. Du gehörst zu mir. Ich gehe mit dir einen Bund ein. Wir sind Bundespartner. Irgendeine besondere Qualifikation ist von Seiten der Menschen nicht notwendig. Das ist erstaunlich. Ganz im Gegenteil. Damit nur kein falscher Gedanke aufkommt, sagt Mose Folgendes. 5. Mose 7, Abvers 6 im Alten Testament. Ihr seid ein heiliges Volk. Ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker, denn ihr seid ja die kleinsten von allen Völkern. Es gibt nichts, überhaupt nichts, womit diese Menschen ihre Erwählung von Gott irgendwie begründen und verdienen würden. Der einzige Grund für Israels Erwählung und der einzige Grund unserer Erwählung liegt tatsächlich in Gott. Es gibt nur einen einzigen Grund und den lesen wir einen Satz weiter, 5. Mose 7, Vers 8. Aus Liebe hat er sich euch zugewandt. Das ist der einzigste Grund. Das ist der einzigste Grund, warum uns Gott heilig nennt, weil er sich aus Liebe uns zuwendet. Das ist nicht unsere Anstrengung, die ihn irgendwie dazu verleitet. Das ist nicht unsere Treue. Das ist nicht, dass wir als Christen uns irgendwie nach vorne ackern, sondern seine Liebe. Wenn Christen als heilig bezeichnet werden, dann nicht, weil Christen irgendwie besser als andere Menschen wären. Wenn wir uns zu Jesus halten, dann sind wir heilig. Warum? Weil Gott uns über alle Maßen liebt. Ich weiß nicht, ob du das aushalten kannst, dir das mal selber zuzusagen. Ich bin heilig, weil Gott mich über alle Maßen liebt. Kannst du das für dich selber sprechen? Ich bin heilig, weil Gott mich über alle Maßen liebt. So sieht Gott das. Das bedeutet ganz praktisch, und ich spreche da mal einfach mal für mich. Da ich mich von Gott so sehr geliebt weiß, hat das Konsequenzen. Ich kann nicht mehr so lieben, so leben, als wäre das nicht wahr, dass Gott mich liebt. Seine Liebe zu mir verändert meine Einstellung zu Menschen. Dadurch, dass ich von Gott geliebt bin, verändert meine Einstellung zu meinen Handlungen, zu dem, was ich für richtig und für falsch halte. Dass ich geliebt bin, führt dazu, dass ich Gott Gutes tun möchte, dass ich ihn ehren möchte. Und das ist sozusagen das Abenteuer der Heiligkeit, in dem wir leben. Römer 12 hatten wir doch schon mal am Anfang. Römer 12, Vers 2, da steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Das möchte ich gar nicht, weil ich Gott liebe. Das möchte ich ja gar nicht, weil Gottes Liebe in meinem Leben angekommen ist. Das heißt, Gottes Liebe zu mir setzt meinem Leben Grenzen, die ich aber gerne einhalten und leben möchte, weil ich Gott Gutes tun möchte. Die zugesprochene Heiligkeit verändert unser Leben und formt unsere Persönlichkeit. Wir sind geliebt. Wir. Wirklich wir. Das heißt, Gott liebt uns nicht wegen unserer Fähigkeiten und Talente. Er liebt uns. Einfach so. Er liebt uns. Wir sind wertvoll. Das heißt, wir sind wertvoll. Jeder von uns ist wertvoll. Und zwar nicht wegen unseres Arbeitswertes, sondern wir sind wertvoll. Als Persönlichkeit, als Person sind wir wertvoll. Und wir werden durch den Zuspruch der Heiligkeit nicht besser, aber wir werden zu Liebenden. Wir werden zur Liebe befähigt. Und das ist ein enormes Abenteuer für unser Leben. Weil wir endlich wissen, wer wir sind, werden wir fähig zu lieben. Uns selbst und dann auch andere. Petrus, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. So sieht Gott das. Amen.